Ja, liebe Geschwister und Besucher, lasst uns am Anfang noch zusammen beten. Ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben. Lieber Vater, habt ihr Dank, dass du uns in die Lage versetzt, dass wir heute Morgen wirklich vor dich kommen dürfen, dass wir dein Wort hören können, dass wir uns freuen können an dir, an all dem, das du für uns getan hast, durch Jesus Christus, dass du uns als Gemeinde zusammengerufen hast. Und wir möchten dich bitten, dass du unser Herz öffnest, dass du unsere Gedanken öffnest, unsere Ohren und Augen für dein Wort, für das, was du zu sagen hast, und dass du uns hilfst, zu unterscheiden, was von dir ist, was menschlich ist, und dass wir das, was von dir kommt, annehmen und das andere lassen. Wir möchten es in deine Hände legen und bitten dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus darum. Amen. Ja, die von euch, die jetzt schon eine Weile unsere Gottesdienste besuchen, die wissen, oh ja, das ist wunderbar. Gute Idee, danke. Die wissen, dass ich seit Mai letzten Jahres die Predigtreihe Reformation heute, die fünf Alleins der Reformation verfolge, in der wir schauen, inwiefern diese fünf Alleins, allein die Schrift, allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Gott die Ehre, inwiefern das für uns heute relevant ist. Wo wir diese alten biblischen Wahrheiten betrachten, die wieder neu entdeckt wurden vor 500 Jahren ungefähr. Und zu jedem der fünf Alleins gibt es jeweils zwei Predigten, und wir waren im Mai diesen Jahres stehen geblieben bei dem ersten Teil von Allein die Gnade. Und im Juli hatte ich dann zugunsten eines anderen Textes aus Matthäus 12 eine kleine Pause gemacht. Und das hatte einen Grund, den möchte ich euch auch offen kommunizieren. Ich hatte das geplant, diese Predigt von heute. Und dann kam ein anderer Bruder, der hat sich den Text doch einfach geschnappt, ohne dass er wusste, dass ich den auch schon im Visier hatte. Und nun ja, da war ich dann doch ein bisschen gehemmt, gleich wieder dieselben Verse mir vorzunehmen. Er hat einen weiteren Kontext genommen, einen größeren Abschnitt. Und zumal wir wahrscheinlich in unserer Auslegung etwas differieren. Da war ich etwas gehemmt, weil ich überhaupt nicht wollte, dass irgendwie der Eindruck entsteht, von wegen, jetzt macht der eine Predigt, dann macht der andere eine Gegenpredigt, und womöglich kommt dann wieder eine Gegenpredigt, und so geht es da Ping-Pong hin und her. Und wir machen hier Debatten und Streit auf der Kanzel oder vielleicht auch noch später, wird es dann auch doller. Ja, lasst mich euch vergewissern, das ist nicht der Fall. Es gibt keine Debatte, obwohl eine Debatte kann auch was Gutes sein, aber naja. Vielmehr, es gibt auch in der Gemeinde einfach unterschiedliche Auffassungen über einen und denselben Text. Aber das hindert uns nicht daran, uns gegenseitig von Herzen lieb zu haben, uns als Brüder anzunehmen und vor allen Dingen auch um die eigene Fehlbarkeit zu wissen. Wir wissen, auch ich weiß, bin ich der Papst, kann ich ex cathedra sprechen vom Lehrstuhl und sagen, das ist jetzt so von Gott direkt eingegeben und das ist jetzt so zu glauben, Punkt. Da ist eure geistliche Mündigkeit gefragt, selbst am Wort zu prüfen, selbst reinzugucken, ob sich das wirklich so verhält. Was sagt die Schrift? Das ist das, was über allem immer stehen muss, was jeder im Herzen behalten muss. Was sagt die Schrift? Ist es wirklich das, was die Schrift sagt? Und ich bin natürlich von dem, was ich denke, überzeugt, sonst würde ich ja nicht vertreten. Klar. Gut, also, mein Gebet ist, dass der Herr uns, inklusive mich selbst, durch seinen Geist von den Dingen überzeugt, die wirklich wir für uns selbst im Wort sehen und entdecken. Und eigentlich können wir alle nur gewinnen, wenn wir uns mit dem Wort mehr auseinandersetzen, anstatt an die nächste Staffel von irgendeiner Netflix-Serie oder sonst was zu denken oder wie der VfB jetzt nächstes Wochenende oder wann auch immer spielt, stattdessen uns über biblische Inhalte Gedanken machen, da können wir alle nur gewinnen. Egal, welche Position wir vertreten, wir werden mehr mit dem Wort verwachsen und zulassen, dass unsere Gedanken vom Wort in Beschlag genommen werden. Also worum geht es heute? Der heutige Predigttext sind nur zwei Verse. Römer 8, die Verse 29 bis 30. Römer 8, die Verse 29 bis 30. Ich lese mal vor. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Eigentlich sind sich, ich würde mal behaupten, die meisten oder alle, wenn nicht sogar alle, über den Großteil dieser Verse einig. Das Einzige, wo differiert wird, ist ein Wort, was es bedeutet, ein einziges Wort. Und es wird gestritten und debattiert und da geht es manchmal sogar so weit, dass die einen die anderen der Irrlehre bezichtigen. Das geht in beide Richtungen. Dabei ist eine Irrlehre wirklich eine Lehre, die Menschen verloren gehen lässt. Das ist eine Irrlehre. Das andere mag eine Sonderlehre sein oder eine andere Lehrauffassung oder was auch immer, aber eine Irrlehre ist eine Lehre, die nicht nur unbiblisch ist, sondern eine Lehre, die zum ewigen Verderben führt. Aber zum Streiten hat Gott uns das Wort nicht gegeben. Er hat uns das Wort gegeben, um unseren Glauben zu gründen und den gegründeten Glauben zu stärken. Uns aufzuerbauen. Und speziell diese Verse, die hat er uns gegeben, um zu zeigen, wie fest der Grund der Rettung ist, auf dem wir stehen, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir an ihn glauben. Es geht um Gnade allein als Grundlage unserer Rettung. Das bedeutet, die Rettung liegt vom Anfang bis zum Ende allein in der Hand Gottes. Uns sollte die Reformation und alle Reformatoren und alle Leute, die sich auf sie berufen, eigentlich sollten die uns völlig egal sein, wenn sie nicht das da predigen. Allein die Gnade. Aber das haben sie getan. Gut. Wir haben hier in diesen zwei Versen das, was viele die goldene Kette des Heils genannt haben. Es ist sozusagen, ja, im Bilde gesprochen, die Kette, die uns mit Gott in seiner Gnade verbindet. Also jetzt nicht Ketten wie ein Gefangener, der in Ketten geschlagen ist, sondern stellt euch eher vielleicht so eine Ankerkette vor. Ja, so ein Schiff wird an so einem großen Poller im Hafen festgekettet und da kann es nicht wegschwimmen, auch wenn es stürmt. Oder eine Ankerkette. Das passt dann natürlich mit dem Bild mit Gold wieder nicht so ganz zusammen, weil Gold hängt man sich ja eher um. Mir gefällt das Bild von der Ankerkette eigentlich besser. Nur das Ziel dieser Predigt ist, dass jeder hier im Raum, der an Jesus Christus als seinen Retter und Herrn glaubt, mit einem noch dankbareren Herzen nach Hause geht und seinen Glauben in größerer Gewissheit lebt als zuvor. Das ist das Ziel. Lass uns jetzt mal daran gehen, die einzelnen Glieder der Kette zu betrachten. Fangen wir an mit dem auch Paulus anfängt, zuvor ersehen, zur Vorbestimmung, so habe ich es mal genannt, oder zur Vorherbestimmung. Zuvor ersehen, zur Vorherbestimmung. Denn die er zuvor ersehen hat, das ist dieses Wort, wo die Auslegung auseinandergehen. Die bekannteste und unter Evangelikalen in Deutschland wohl beliebteste Auslegung ist die, die sagt, dass zuvor ersehen einfach bedeutet, Gott hat zuvor gewusst. Daher verstehen viele diesen Vers so, dass Gott, der die Zukunft im Detail kennt, vorher gewusst hat, wer an Jesus Christus zu seiner Rettung glauben würde. Und die Leute, von denen Gott das wusste, dass die mal glauben würden, er hat quasi durch den Tunnel der Zeit hindurchgeschaut, über alle Ewigkeit oder über alle Zeiten hinweg, er hat dann gesehen, wer glauben würde. Und die hat er dann vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Und wenn wir wissen wollen, ob das das ist, was hier gemeint ist, müssen wir zunächst das Wort uns vornehmen, das da steht, das Paulus gebraucht. Im griechischen Grundtext ist es das Wort prognosko. Das könnt ihr relativ einfach entziffern. Ihr kennt das Wort Prognose. Immer wenn eine politische Wahl ansteht, dann gibt es Prognosen. Ja, die Partei wird so viele Stimmen kriegen und die und die. Ja, dass man vorher weiß oder denkt, was da kommt. Es kommt von pro, im Voraus, vorher. Und ginosko, kennen, wissen oder erkennen. Ja, diese zwei Worte. Pro bezieht sich auf die Zeit, vorher. Und das andere ist kennen, wissen, erkennen. Gut. Das griechische Wort kann tatsächlich Verschiedenes bedeuten. Vorauswissen oder ausersehen im Sinne einer Erwählung zu irgendetwas. Im Neuen Testament finden wir genau diesen Begriff mit dem Pro davor, fünfmal wieder, oder habe ich mich verzählt? Ich glaube, fünfmal sind es. Lass uns zunächst mal anschauen, wie es in welchem Kontext gebraucht wird. Da haben wir zunächst mal Apostelgeschichte 26, Vers 5. Da sie, gemeint sind die Pharisäer, da sie mich von früher her kennen. Also da wird es so gebraucht, die Pharisäer kennen Paulus vorher, also von früher. Dann haben wir Römer 11, Vers 2. Da steht, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Hier ist die Bedeutung, also Gott hat sein Volk erwählt aus allen Völkern, und das wird schon im Alten Testament klar, dass er nicht nur vorausgesehen hat, Israel wird mal mir folgen. Die Geschichte sagt eher das Gegenteil. Israel war sehr oft ungehorsam. Dann im 1. Petrus 1, Vers 20, da steht, er, gemeint ist Christus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde geoffenbart in den letzten Zeiten um euretwillen. Also da geht es um die Mission Jesu Christi, zu was Gott ihn ausersehen hat. Und das ist auch nicht nur ein Vorherwissen, sondern eine Bestimmung, eine Erwählung quasi. Dann im 2. Petrus 3, Vers 17 haben wir wiederum, ihr aber Geliebte, da ihr dies nun im Voraus wisst, so hütet euch. Also die Adressaten, die kennen eine Gefahr, wissen um die Gefahr und sollen sie vermeiden. Also hier haben wir wieder diesen Sinn von Vorauswissen. Und für welche Auslegung entscheiden wir uns denn, wenn beides mögliche Bedeutungen für das Wort sind? Und wir müssen, danke fürs Wasser. Wir müssen den Kontext anschauen. Wir müssen schauen, was der Kontext vorgibt. Zunächst sehen wir, es geht hier in unserem Text um Menschen. Denn die er zuvor ersehen hat, die, das ist eine Anzahl von Menschen, um die es geht. Also nicht ein Ereignis, das Gott voraussieht, sondern es geht um Kennen oder vorauskennen. Nicht nur um Wissen, dass irgendwas passieren wird, sondern es sind Menschen, die gekannt sind. Das Vorauswissen, wie in 2. Petrus 3, Vers 17, ist also keine geeignete Parallelstelle schon mal. Dann geht es darum, dass Gott selbst jemand vorauserkannt hat. Also derjenige, der kennt oder erkennt, ist Gott. Also ist die Bekanntschaft der Pharisäer mit Paulus von früher mit einer anderen Person plus das Wort Proginosko ja auch nicht so der Kandidat Nummer 1. Hingegen in 1. Petrus 1, Vers 20 hat Gott Christus ersehen. Da haben wir eine Verbindung mit Gott und der zweiten Person der Gottheit. Ersehen, ausersehen. Wir sind bestimmt uns alle einig, dass Gott Christus für seine Mission, Sünder zu erretten, nicht nur einfach vorausgekannt oder vorausgewusst hat. Und Römer 11, Vers 2, Gott hat sein Volk Israel zuvor ersehen. Also wieder in Verbindung mit Gott. Gott erkennt jemanden zuvor oder erkennt jemanden. Auch hier hat Gott nicht nur vorher gewusst, dass Israel sein Volk sein würde, sondern er hat es ausersehen. Also zu diesem Zweck, ein Volk für seinen Namen zu sein, erwählt. Wir sehen also immer, wenn das Wort Proginosko im Neuen Testament in Verbindung zwischen Gott und einer anderen oder mehreren anderen Personen vorkommt, dann deutet es auf mehr hin als nur reines Wissen oder intellektuelles Kennen. Ich kenne jemanden halt. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein bisschen dünn, die Beweislage. Wir können aus einem reicheren Schatz schöpfen, wenn wir das Pro, also den zeitlichen Bezug, weglassen. Weil das Wort Ginosko, also kennen oder wissen, das kommt recht häufig vor. Also kennen ohne diesen zeitlichen Aspekt. Es gibt im Neuen Testament viele Stellen, an denen die Beziehung unseres Gottes und Herrn mit den Seinen ausgedrückt wird, mit dem Wort kennen. Hier mal ein Negativbeispiel. In Matthäus 7, 22 bis 23 sehen wir den Unterschied zwischen denen, die Gott kennt und denen, die er nie gekannt hat. Da heißt es, viele werden an jenem Tag, also wenn der Herr wiederkommt, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja, Moment mal, aber Gott kennt doch alle Menschen, oder? Kennt er nicht jeden Menschen und die Gedanken jedes Menschen? Schon. Aber wenn es heißt, Gott kennt jemanden, dann ist da eine enge Beziehung gemeint. Und diese Menschen, die da auftreten, sagen, wir haben auch das und das und jenes gemacht, die hatten keine enge Beziehung. Und das sagt Gott an der Stelle, oder der Herr sagt es, ich habe euch nie gekannt. Im Gegenteil finden wir in Johannes 10, Vers 27 die Beziehung zwischen dem guten Hirten Jesus Christus und seinen Schafen ausgedrückt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Immer wenn der Kontext da ist, dass eine Beziehung zwischen Gott und einer oder mehreren anderen Personen da ist und von Kennen, von Ginosko oder Proginosko die Rede ist, vorauserkennen oder kennen, dann ist es mehr als nur bloßes Wissen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet in Römer 8, Vers 29 dann die einzige Ausnahme kommt, wo es dann anders gebraucht wird. Es ist eine intime Kenntnis, eine Beziehung der Liebe und Annahme. Wenn du Zweifel hast an diesem Zusammenhang, dann nimm dir eine Konkordanz vor. Schlag's nach. Guck all die Stellen nach, wo Gott jemanden kennt oder zuvor erkennt. Die Stellen, die ich eben gesagt habe. Guck's für dich selbst nach. Es ist mehr als nur bloßes Wissen. Es kann sein, dass ich tatsächlich einen Quatsch erzähle. Nicht mit böser Absicht, weil ich glaube ja das, was ich sage. Aber es kann sein, dass ich mich irre. Aber es macht mich so froh, dass die schwere Kette, die stabile Kette, die mich mit der Errettung in Jesus Christus verbindet, nicht in einer Entscheidung verankert ist, die ich mit 14 Jahren getroffen habe und auf die Gott dann durch den Tunnel der Zeit vorgeschaut hat und daran wiederum seine Vorherbestimmung angeknüpft hat, mich umzugestalten in das Bild, in das Ebenbild Christi. Wie oft habe ich mich damals gefragt, war die Bekehrung oder wie ich es oft genannt habe zu der Zeit, die Entscheidung für Christus, wie war das wirklich echt? Hatte ich die richtigen Motive? War mein Herz aufrichtig genug? Habe ich richtig geglaubt? Und an sowas Wackeligem soll Gott seinen Heilsplan für mich festmachen? Nein. Wenn Gott basierend auf Vorauswissen mich dazu vorherbestimmt hätte, seinem Sohn, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, dann hätte er bei mir, kann von mir sprechen, wohl nichts gesehen. Ich wäre nicht zum Glauben gekommen, aus eigener Kraft. Mein sündiges Herz, mein Geist, der tot in Sünden und Übertretung war, wie es Paulus in Epheser 1 sagt, der hätte keinen Glauben hervorgebracht. Da wäre erst gar nichts gewesen, was er hätte sehen können. Aber er hat den geistlich Toten auferweckt, wie in Apostelgeschichte 16, Vers 14, er der Lydia das Herz aufgetan hat. Er hat es getan. Nein, wir dürfen wissen, dass unser Heil allein in Gott und seiner erwählenden Liebe geankert ist. Da ist das erste Glied der Kette festgemacht. An diesem mächtigen, ich möchte es mal nennen, den Poller der Liebe Gottes. Ja, ich habe das schon gesehen im Hafen, oder? Diese dicken Metalldinger. Und mit dem Kettenglied der erwählenden Liebe Gottes zuvor ersehen. Nichts an unserem Heil lag oder liegt in unseren Händen. Jedes Glied der Ankerkette kommt aus seiner Hand. Nichts davon kommt von uns, auch nicht das erste Glied der Kette. Es ist Gnade allein. Jetzt habe ich mal, Jens hat es Old School genannt. Ich vertraue in manche alte Technologie mehr als in manche neue, deswegen habe ich nochmal das Ding hier rausgezogen. Maximal nach oben. Ich glaube, damit kann man auch, oder? Ja. Ja, also hier haben wir in der Ewigkeit, ich wusste nicht besser darzustellen, also ich mache keine Gemälde von Gott, da gab es nur Gott, es gab nur den dreieinigen Gott, es gab sonst nichts, die Welt war noch nicht geschaffen, es war noch kein Mensch da. Da heißt es zuvor ersehen, da sind wir verankert, da fängt es an. Aber zweitens, heißt es auch vorherbestimmt. Nun, vorherbestimmt wozu? Vorherbestimmt, ihm gleich zu sein und zur Berufung. Wenn wir in der Bibel Worte finden wie erwählt oder vorherbestimmt, dann müssen wir immer darauf achten, wozu das geschieht. Geht es hier ums Heil oder um was geht es hier? Zur Rettung? Wozu geschieht hier die Vorherbestimmung derer, die Gott zuvor ersehen hat? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das Ziel. Das ist das, worauf es hinausläuft. Ich muss sagen, ich bin da erstmal in eine falsche Richtung losgelaufen. Ich bin da erstmal in die Richtung gelaufen, dachte ich, okay, da geht es um das, was Jesus mal aus mir machen wird, wenn er wiederkommt, wenn ich verwandelt werde. Aber nein, hier geht es um eine allmähliche Sache. Das Endziel ist die Verherrlichung, da kommen wir nachher dazu. Aber es geht um die Umformung, dass wir verwandelt werden, mehr und mehr in das Ebenbild Christi. Erinnert euch vielleicht noch, dass der Vers 28 vor 29 kam, logischerweise. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und da redet Paulus tatsächlich auch von Leiden. Das ist da inbegriffen. Gott benutzt auch Leiden, um uns zu unserem eigenen Besten immer mehr dem Ebenbild seines Sohnes anzupassen, gleichförmig zu gestalten. Also manchmal wundere ich mich über eine, ich weiß, ob man es eine Begabung nennen soll, aber manche Geschwister, wenn denen was zustößt, wenn da irgendwas in ihrem Leben passiert, die haben immer schon gleich die Deutung dazu, was Gott ihnen damit alles sagen will. Als wenn man da so einen Geheimrat Gottes vor sich hat, der Gott quasi in die Karten guckt. Nun, wir müssen immer vorsichtig sein, die Vorkommnisse in unserem Leben als irgendwie was zu deuten. Gott will mir das und jenes damit sagen, da kann man auch ziemlich in die Irre gehen mit. Aber es gibt Dinge, die wir an unserem Herrn Jesus sehen, die wir in jedem und aus jedem Leiden lernen sollen. Wer letzte Woche da war und die Predigt von Richard gehört hat, da ging es gerade um die Früchte des Geistes. Und das sind die Dinge, die Gott auch durch Leiden in unserem Leben hervorbringt. Leid ist ein Werkzeug in der Hand Gottes. Zum Beispiel bei Leid von Menschen, also Leid, das einem Menschen zufügen, da können wir uns in der Liebe üben, die Freude am Herrn nach Kräften behalten, den inneren Frieden nicht verlieren, Freundlichkeit üben, Güte. Dann bei Leiden, die, wo wir sehen, das kommt direkt aus der Hand Gottes, da kann kein Mensch eigentlich was dafür, irgendwelche Krankheiten, Unfälle, was auch immer. Geduld, dass wir nicht gegen Gottes gute Hand uns wehren und aufbegehren. Treue, dass wir nicht mitten im Leid Gott absagen. Ja, wie die Frau von Hiob, sagt dann dem Gott ab und stirbt. Nein, das hat Hiob nicht getan. Treue war da gefragt. Oder bei Versuchung und Anfechtung, auch das ist ja Leiden, dass wir uns in Selbstbeherrschung üben, dass der Heilige Geist in uns die Frucht der Selbstbeherrschung hervorbringt. Das sind die Früchte des Geistes, von denen wir gehört haben. Und du, wenn du ein Kind Gottes bist, bist vorherbestimmt, durch alles Leiden und dein ganzes Leben lang immer mehr Jesus Christus ähnlich zu werden. Und das tust du oder das wirst du, indem du diese Früchte des Geistes hervorbringst. Durch Gottes Kraft. Durch seine Wirkung in deinem Leben. Und es heißt ja, dass Christus der Erstgeborene ist. Und dich hat Gott vorherbestimmt, dass du sein Bruder sein sollst. So ähnlich sollst du ihm werden. Das ist etwas, das passiert in meinen, das passt in meinen Quadratschädel nicht rein. Dass er der Erstgeborene vieler Brüder, Moment, Jesus Christus, mein Bruder, mein erstgeborener Bruder, da sind Welten dazwischen. Zwischen dem, wie er ist und wie ich bin. Aber das Wort sagt es. Und es sagt an anderer Stelle, er schämte sich nicht, uns Brüder zu nennen. Also muss ich es glauben, wenn es das Wort sagt. Man soll an unserer Christusähnlichkeit erkennen, wer unser erstgeborener Bruder ist. Gott formt dich und mich um. Ja, dann kommt das nächste Kettenglied. Berufen zur Rechtfertigung. Also in meiner etwas stümperhaften Art, vielleicht fällt es trotzdem auf irgendwie, wenn ihr da drauf guckt, ihr seht, zuvor ersehen, vorherbestimmt, das ist alles noch so im Bereich der Ewigkeit. Da hat kein Mensch was davon mitgekriegt. Aber jetzt kommen wir zu etwas, das in unseren Erfahrungsbereich reinkommt. Der Ratschluss Gottes, da wurde im Verborgenen der Heilsplan geformt. Und jetzt kommen wir an den Punkt, in dem dieser Ratschluss auf einmal in unseren Erfahrungshorizont eintaucht, von Menschen. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Wann ist das geschehen? Wann ist die Berufung geschehen? Das ist in dem Moment geschehen, als du erkannt hast, dass du verloren bist. Dass du jemand bist, der jedes Gesetz Gottes gebrochen hat. Der schuldig ist vor einem heiligen Gott. Und dass deine einzige Rettung Jesus Christus heißt. An Jesus Christus glauben, der für Sünder wie dich stellvertretend die Strafe getragen hat. Wann geschah das? Nun, es geschah in dem Moment auch, als der Herr in Lukas 19, Vers 5 aufschaute den Maulbeerbaum und den kleinen Zachäus anschaute und sagte, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Dann lesen wir, und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Der dachte eigentlich, als er da hochgestiegen ist, ach, ich will mir das mal ein bisschen angucken, da vielleicht neutral. Und Jesus kommt und er ruft ihn vom Baum runter und er steigt mit Freuden. Er ist wahrscheinlich viel schneller runtergekommen, als er hochgekommen ist. Mit Freuden, von einem Moment auf den anderen. Und du, im Bilde gesprochen, hockst du immer noch auf deinem Baum und denkst, du kannst neutral beobachten? Dann ist heute vielleicht der Zeitpunkt gekommen, Jesus Christus nachzufolgen, von deinem Baum der Beobachtung mal runterzukommen. Wann war dieser Zeitpunkt der Berufung? Man könnte es auch so beschreiben. Die Berufung, zu der wir vorherbestimmt sind, geschah wie bei dem Blinden und Besessenen. In Matthäus 22, Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Von einem Moment auf den anderen. Wir alle, die wir hier in diesem Raum sind, waren in dem Zustand, den Paulus in 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4 beschreibt. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der, jetzt kommt's, Gott dieser Welt, also der Teufel ist gemeint, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen noch hier in diesem Zustand, dass er die Herrlichkeit Jesu Christi nicht sehen kann. Aber es geht weiter. Paulus beschreibt dann in 2. Korinther 4, Vers 6 das Werk der Berufung durch Gott, was Gott getan hat. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Als das geschehen ist, als Gott dir Licht gegeben hat, als Gott gesprochen hat, es werde Licht in deinem Herzen, in deinem Verstand, da hast du auf einmal entdeckt, wie herrlich Jesus Christus ist. Vielleicht hast du schon oft vorher von ihm gehört, aber in dem Moment hast du es auf einmal, ist es dir aufgegangen. Mal eine Frage. Wer von euch mag Blumen? Keiner? Ja. Also so richtig, richtig dolle? Ja, okay. Ja, doch schon einige, nicht nur Frauen. Okay. Also wenn man mit euch ins blühende Barock gehen würde oder auf die Insel Mainau, dann geht das Herz auf, oder? Okay. Jetzt tue ich euch mal was ganz Schlimmes an. Stellt euch mal vor, ihr habt einen wunderschönen Garten mit viel Liebe, Blumen gepflanzt in Mustern und alles, was man sich so vorstellen kann, was so ein Blumenfreund ganz toll findet. So, wir hatten jetzt einen harten Sommer und ich hole jetzt mal von der Weide so eine hungrige Kuh, die hatte in diesem Sommer nicht allzu viel zu fressen. Und ich komme mit der Kuh zu deinem wunderschönen Blumengarten. Was macht die Kuh? Wird die wohl die Schönheit der Blumen erkennen? Nein? Ich glaube auch nicht. Du siehst vielleicht eine, ich unterstelle mal, Tulpen sind auch vielleicht mit, aber ich finde Tulpen toll. Also du siehst, oh, eine wunderschöne Tulpe, oh, wie viele Jahre Züchtung da reingegangen sind, dass das so geworden ist. Die Kuh kommt, Futter. Die sieht das nicht. Die sieht genau dieselbe Blume, die du auch siehst. Aber du hast das Herz eines Blumenfreundes und die Kuh hat halt ein Kuhherz, ja. Die sieht halt nur Futter. Das ist ein entscheidender Unterschied. Es müsste ein Wunder geschehen, um der Kuh, obwohl sie eigentlich offene Augen hat, sie sieht die Blumen, um ihr die Augen zu öffnen für die Schönheit einer über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte gezüchteten Blume. Aber wisst ihr was, Freunde? Ein viel, viel größeres Wunder ist das Herz eines Sünders, der Jesus Christus nicht kennt, Jesus Christus ablehnt oder ihn auch nur in seinem Bewusstsein neutral betrachtet, dass dieses Herz umgewandelt wird, dass die Herrlichkeit Christi sieht. Das ist ein Wunder. Und das geschieht hier. Das wird beschrieben mit dem Wort Berufung. Da wird Glaube gewirkt im Herzen des Sünders. Denn aus dem Sünder selbst kann der Glaube nicht kommen. In Römer 3, Vers 12 bezeugt Gott durch Paulus, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und Gott beruft solche, weil er vor aller Zeit davon, welche zuvor ersehen hat. Und die er zuvor ersehen hat, die hat er vorher bestimmt, dass sie in das Ebenbild seines Sohnes umgestaltet werden sollen. Und darum hat er sie berufen. Und sie fingen an zu glauben. Du fingst an zu glauben. Und in dem Moment, als du anfingst zu glauben, da geschah Rechtfertigung. Da hat Gott dich gerechtfertigt durch Jesus Christus. Da bist du vor Gott gerecht gesprochen worden. Und das ist eine Sache, die siehst du nicht. Das ist nicht in unserem Bereich, den wir wahrnehmen können. Und trotzdem, wir feiern jeden Sonntag hier die erste Stunde. Da feiern wir unsere Rechtfertigung. Wir feiern etwas im Glauben. Ja, weil wir es nur glauben können. Wir können es nicht sehen. Es geschieht vor Gott und Jesus Christus. Wir sind gerechtfertigt. Und das glauben wir. In dem Moment, wo wir an Jesus Christus anfangen zu glauben, spricht Gott uns gerecht. Wenn du dich selbst anschaust, wenn ich mich selbst anschaue, dann sehen wir nicht so schrecklich viel von praktischer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber der Glaube fasst das, dass du durch Jesus Christus gerecht gesprochen bist. Und die Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben, das geschieht nicht in der Ewigkeit, also hier, aus der Ewigkeit, aus der Gott kommt. Und es geschieht auch nicht in der Ewigkeit, in die Gott geht, da hinten, wenn Jesus Christus wiederkommt, sondern es geschieht in unserer Zeit, aber im unsichtbaren Bereich. Und wir glauben es. Es geschieht heute, sobald Glauben an Jesus Christus in das Herz eines Menschen kommt. Das vierte Kettenglied möchte ich mal nennen, gerechtfertigt zur Verherrlichung. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Moment mal. Wie kann das denn jetzt sein? Wenn wir mal auf das Bild gucken da, ganz am Ende steht verherrlicht. Als wenn das schon passiert wäre. Also unsere Herrlichkeit hier auf der Erde ist ja recht überschaubar, will ich meinen. Ne? Also zumindest meine. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wenn ihr morgens in den Spiegel guckt. Also ich sehe bei mir nicht so viel Herrlichkeit. Ich sehe auch in meinem Leben nicht so viel Herrlichkeit. Von Verherrlichung kann ich da jetzt noch nichts feststellen. Und doch schreibt Paulus, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass hier nicht steht, die wird er auch verherrlichen, sondern die hat er auch verherrlicht? Dafür gibt es einen ganz simplen Grund. Bei Gott ist es schon so fest beschlossen, dass er in der Vergangenheitsform darüber reden kann. Seht ihr mal, da hat Grammatik sowas Schönes, ne? Liebt noch jemand Grammatik? Wunderbar, ja. Ich habe nicht den Verdacht gehabt, dass es bei dir so ist. Grammatik ist was Wunderbares, in dem Fall besonders. Er kann in der Vergangenheitsform darüber reden, dass es schon passiert ist, weil in dieser Abfolge der Vorgänge, die sich zu einer wunderbaren Kette des Heils verknüpfen, da ist nicht ein einziges schwaches Glied. Denn alle Kettenglieder sind von Gott geschmiedet in der Ewigkeit. Sie ist verankert im Ratschluss Gottes. Unsere Rettung hat vor aller Zeit, noch vor Grundlegung der Welt, in der Ewigkeit begonnen. Sie ist verankert dort. Und er schaute dann nicht von dort, wie durch einen Zeittunnel nach vorne, ob jemand glauben würde, um dementsprechend ihn auf die richtige Spur für den Himmel zu setzen. Nein, wir haben gelesen, die er zuvor ersehen hat. Damit fing alles an. Ja, aber so fragen viele, und ich auch, ehrlicherweise, ich habe das auch gefragt, was ist denn jetzt nur mit denen, von denen es nicht heißt, zuvor ersehen? Sind die dann jetzt nun erwählt zum Unheil oder was? Nein, nach dem Zeugnis der Schrift ist niemand erwählt zum Unheil. Unser Bundeshaupt, Adam, der erste Mensch, hat sich gegen Gott entschieden. Er hat uns damit alle mitgerissen in die Sünde hinein. Wenn ihr Beweis braucht, versucht eines der Gesetze Gottes zu halten. Wenn ihr Beweis braucht, schaut unsere Kinder an. Den hat niemand beigebracht zu lügen. Den hat niemand beigebracht, sich zu schlagen. Wir alle sind Adam gefolgt. Wir stellen uns selbst auf die andere Seite. Wir gehen selbst in die Verlorenheit. Nun, von da an, von Adam an, hätten alle den ewigen Tod erleiden müssen. Und jeder von uns beweist mit Gedanken, Worten und Taten, dass er sich auf die Seite Adams gestellt hat. Da muss Gott nicht jemanden dazu auswählen. Und wenn jeder Mensch dieser Erde verloren gehen würde, Gott sei Dank ist es nicht so, so würde das nichts an den Eigenschaften Gottes ändern. Denn Gott ist unabhängig, er ist eigenständig. Das einzige Wesen, das unabhängig ist und allmächtig und vollkommen und allgenugsam. Wir predigen gar nicht mehr über die Allgenugsamkeit Gottes, dass Gott niemanden braucht. Das ist völlig aus der Mode gekommen. An Gottes Eigenschaften hätte es nichts geändert, wenn die ganze Welt verloren wäre. Denn, ja, das ist in diesem Bild vielleicht auch ein bisschen zu sehen, die Gemeinschaft zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die war vor aller Ewigkeit schon vollkommen. Er war schon vorher Liebe, er war schon vorher Gerechtigkeit, er war schon vorher Heiligkeit. Das war vollkommen, bevor irgendein Mensch dazu kam. Und es wird immer vollkommen sein. Aber Gott hat sich aus freiem Entschluss dazu entschlossen, sich zu offenbaren. Und er hat es beschlossen, das zu tun durch Jesus Christus. Der Entschluss, aus all den vielen verlorenen Menschen aus Gnade zu erretten, ist nichts, was dem Menschen zusteht. Wir können nicht drauf pochen. Aber der hat das gekriegt, so machen wir das, machen die Gewerkschaften das. Ne? Die kriegen mehr, dann wollen wir auch mehr. Aber Das ist nicht die Logik, nach der die Bibel funktioniert. Es ist die freie Gnade Gottes. Statt zu fragen, warum sind denn nicht die alle auch errettet? Warum sind nicht die auch alle zuvor ersehen? Lass uns lieber auf die Knie fallen und fragen, warum hast du jemanden wie mich gerettet? Von allen Leuten, ausgerechnet so jemanden wie mich? Es gibt viele Fragen, die sich an diese Schriftstelle anschließen. Wir können noch nicht mal die Oberfläche davon hier ankratzen. Aber bitte erlaubt mir, euch als persönliches Zeugnis zu sagen, dass ich selbst große Probleme hatte. Gerade damit. Und als bei mir dann auch darum ging, sich für eine Bibelschule zu entscheiden, ne, es waren mehrere so im Gespräch oder in Gedanken bei mir, ich sage euch, ein Kriterium für die Auswahl war, glaubt man dort, dass ein Wiedergeborener nicht mehr verloren gehen kann? Ich wollte unbedingt dahin gehen, wo man lehrt, dass ein Wiedergeborener wieder verloren gehen kann. Weil ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Leute aufstehen und sagen, du bist wiedergeboren und dann kannst du machen, was du willst. Das kann ja nicht sein. Das hat in meine Logik nicht reingepasst. Und ich bin auf eine Bibelschule gegangen und dort wurde gelehrt, ja, wenn du wiedergeboren bist, es passiert nicht so oft, aber du kannst wieder verloren gehen. Und was hat der Herr gemacht? Er hat mir einen Bibelschüler über den Weg geschickt, in den ersten paar Monaten schon, der mir Römer 8 gezeigt hat. Und dann ist meine Theologie erstmal, mit der ich gekommen war, war erstmal ein bisschen geplättet. Es hat ein paar Wochen gebraucht oder ein paar Monate, ich weiß nicht mehr genau. Aber dann kam das Nächste. Ich war so überzeugt von der, also okay, wenn ich in der Hand Jesu drin bin, habe ich jetzt verstanden, ich kann da nicht mehr raus. Vorher war mein Argument, jemand, wenn er in die Hand Gottes sich freiwillig reinbegibt, dann muss er auch wieder raus können. Gott zwingt ja niemanden. Okay, das hatte ich dann verstanden, ich kann nicht mehr raus. Wenn ich wiedergeboren bin, bin ich wiedergeboren. Dann bin ich gerettet für immer. Aber dann war ich so überzeugt von der Freiheit des menschlichen Willens, dass ich mir nur vorstellen konnte, dass es so sein muss, dass eben Gott nur vorher gewusst hat. Und dann kamen immer mehr Stellen, die mir über den Weg gelaufen sind, quasi. Bin auf immer mehr Schriftstellen wie Römer 8, Römer 9, Epheser 1 und 2 und so weiter gestoßen. Ich habe versucht, die alle wegzuerklären. Man kann das gut machen mit einer, kann man auch mit einer Konkordanz, wenn man das ein bisschen drauf hat, kann man die so ein bisschen wegerklären. Und ja, habe mich gewehrt. Es hätte einfach mein Gottesbild erschüttert, das zu glauben. Und ich stellte beim Lesen der Bibel meine Vorstellung von Gott über das, was die Bibel mir sagte oder die ganze Zeit sagen wollte. Ich möchte das nicht jedem Einzelnen unterstellen, dass er das tut und dass es immer das Motiv ist, aber bei mir war das Gottesbild einfach, das ich nicht erschüttern wollte. Und meine heilige Kuh der Willensfreiheit. Mein Gottesbild sagte mir, wie ich die Bibel zu lesen hatte und nicht die Bibel sagte mir, was ich über Gott zu glauben hatte. Und das ging so lange, bis ich eines Tages über den Erweckungsprediger Spurgeon gelesen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß, es gibt einige von euch, die sind ganz begeistert von seiner Art zu predigen. Dieser viktorianische, blumige Stil, der liegt mir nicht so, ehrlich gesagt. Aber es gab eine Sache, die fand ich bei Spurgeon auf einmal, die hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe gesehen, wie er mit der Schrift umgeht. Da kommt eine Stelle und er nimmt die einfach so, wie sie da steht. Der macht nicht, versucht nicht drum rumzukommen irgendwie, sondern der hat eine Bibelstelle genommen, auch die schwierigen Bibelstellen, hat einfach gesagt, so ist es. Punkt. Okay, das ist echt eine Herausforderung. Und so habe ich es dann auch später mit diesen Stellen gemacht, wo es um die erwählende Liebe Gottes geht. Einfach angenommen, so wie sie dastehen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Was wäre das für ein Gott, den wir mit unserem menschlichen Hirn umfassen können, den wir komplett verstehen könnten? Wäre das wirklich noch Gott, wenn wir alles verstehen könnten? Aber bei der ganzen Sache kann ich von mir zeugnishaft sagen, ist mir meine Sünde immer schwärzer vorgekommen. Und die Gnade immer heller. Ich habe realisiert, aus was ich gerettet worden bin. Das wird einem dann groß, wenn man das sieht. Und ich habe nicht länger gefragt, war meine Entscheidung echt? War das wirklich eine echte Bekehrung? Habe ich alles richtig gemacht? Denn wenn das erste Glied der Kette ist, an der alles hängt, meine Bekehrung, das, was ich aus freiem Willen gemacht habe, als gefallener Mensch, ist dann die Kette wirklich noch stabil? Sondern ich habe gefragt, vertraue ich jetzt allein auf Jesus Christus zur Vergebung meiner Sünden? Wenn die Antwort darauf von Herzen ja ist, dann darfst du wissen, dass du teilhast an dieser Kette der Rettung, der Liebe und Gnade Gottes. Dann darf dein Herz ruhen. Dann ist dein Herz verankert bei Gott. Und nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil er es vollkommen gemacht hat. Lass uns auch zusammen beten zum Schluss und dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir möchten dir danken, dass du alles gut gemacht hast, dass du uns errettet hast, dass du uns zuvor ersehen hast und dass du uns schon in deinen Gedanken, in deinem Plan schon verherrlicht hast. Auch wenn es einmal für uns erst sein wird, hab du Dank, dass du ein so großer und gnädiger Gott bist, der uns in Liebe herausgezogen hat aus Sünde und Schmutz, der unsere Füße auf einen festen Fels gestellt hat und uns ein neues Lied in den Mund gegeben hat, um dich zu loben. Wir möchten dir danken, dass du uns diese festen Gewissheiten gibst und dass du unsere Füße darauf stellst, sodass wir nicht wanken, sondern fest sind in dir. Amen.